dankbar, dass ich einmal wieder hier sein darf, nach einem Jahr, und dass der Herr noch Gnadenzeit belässt, damit wir uns um das eine, was Not ist, kümmern, damit er verherrlicht wird und damit sein Wort ausrichte, wozu es gesandt ist. Ich möchte heute Nachmittag über ein Thema sprechen, das in der Praxis des Lebens und vor allen Dingen im Worte Gottes, im Leben der Heiligen eine entscheidende Rolle spielt. Das ist das Wort, was zunächst einen negativen Beigeschmack hat, das Wort vom Gericht. Aber ich darf gleich hinzufügen, dass da, wo die Schrift von Gericht spricht, sie nicht Gericht im Sinne des Hinrichtens meint, sondern des Herrichtens. Und so ist ja auch in der Praxis des Lebens die Aufgabe der weltlichen Gerichte, etwas wieder zurechtzubringen, zurechtzurücken, dass da, wo es notwendig ist, auch Strafmaßnahmen ergriffen werden, aber mit der Absicht, dass der Betreffende wieder zurechtgebracht wird. So hat es also Gericht zu tun mit Gerechtigkeit, mit Recht und mit Zurechtbringung. Ich möchte hier 5 Aspekte aufzeigen, wie sie die Heilige Schrift in diesem Zusammenhang sieht. Der erste Aspekt ist der, der mit dem objektiven Heilen Jesus Christus zusammenhängt. Denn als Jesus Christus auf diese Erde kam, war seine Absicht, etwas wieder zurechtzubringen. Ja, ich muss dieses etwas noch mehr umschreiben. Es ging ihm darum, den ganzen Kosmos wieder mit Gott zu versöhnen. Und als Johannes der Täufer diesen Jesum sah, hat der Geist Gottes ihm klargemacht, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt, so übersetzt es Luther, des ganzen Kosmos trägt. Und in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 19 sagt der Apostel Paulus, Jesus Christus versöhnte die Welt mit sich, mit dem Vater selber. Und wir dürfen hier sagen, dass das größte Gericht, was je auf dieser Erde vollzogen wurde, durch den Sohn Gottes geschah, indem dieses unschuldige Lamm, eine Bezeichnung, die in der Bibel Neuen Testamentes insbesondere Licht Gottes rückt, dass dieses Lamm Gottes sich dahin gab, um die Sünden der Welt zu tragen, um Gott wieder zu versöhnen mit dem Kosmos, um die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzubringen. Es ist das gewaltigste Gericht, so habe ich eben gesagt, das je über diese Erde hinwegging. Und das war notwendig. Wenn dieses Gericht, dieses furchtbare Geschehen am Kreuz auf Golgatha nicht passiert wäre, dann säßen wir nicht hier und würden wir nicht zu denen gehören, die aus Sünde, Schuld und Tod herausgelöst worden wären. Und darum dürfen wir dankbar sein, dass dieses Heil am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Und Gott hat sich zu diesem Opfer Jesu Christi bekannt und hat den Sohn Gottes wieder zum Leben erweckt. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir erfahren, dass Jesus Christus lebt, dass er nicht nur irgendein Mensch religiöser Prägung gewesen ist, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Ich habe gestern bei meinen Schwiegereltern, wir haben selber keinen Fernseher, einen Bericht mitverfolgt. Es interessierte mich mal, was denn zu diesem Thema gesagt wurde, zum Leben Jesu. Es hieß dieser Titel, das Land, aus dem Jesus kam. Der Autor dieses Filmes hat allerdings diesen Jesus nur als einen vorbildlichen Menschen dahingestellt. Mir wurde klar, das Entscheidende war ihm verborgen, weshalb eigentlich Jesus Christus auf diese Erde kommen musste, nämlich um uns zu erlösen. Und das wissen wir, ist heute auch in vielen Verkündigungen nicht mehr Zentralpunkt, dass die Notwendigkeit geschah, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha sein Leben dahingeben musste, damit wir errettet würden, damit wir aus dem Todeszustand herauskämen. Es muss uns klar werden, dass Jesus Christus, und das kann nur der Geist Gottes uns deutlich machen, kam, um verlorene Sünder zu erretten. Er ist nicht für die Frommen und Selbstgerechten gekommen, sondern für die, die wissen, dass ihr Leben ohne diese Erlösungstat Jesu Christi nichts taugt, sondern dass dieses Leben dem Verfall und der Katastrophe preisgegeben wurde. Das ist ja auch die Erfahrung, die die Israeliten in der Wüste machen mussten, kurz vor dem Einzug in das verheißene Land, als sie von den Schlangen überfallen wurden und viele dem Tode preisgegeben waren. Da wurde ihnen deutlich, dass ohne das erhöhte Zeichen ihr physisches Leben dahingegeben war. Und nur wer das jetzt übertragen im geistlichen Sinne erfährt, dass er ein dem Tode dahingegeben ist, der wird auch etwas erfahren von diesem Heil. Ich werde nachher bei dem zweiten Aspekt darauf nochmal eingehen. Das allerdings kann uns nur durch den Geist Gottes klar gemacht werden. Also hier ist ein furchtbares Gericht über das unschuldige Lamm Gottes ergangen, ein notwendiges Gericht um unseret Willen, damit wir errettet würden. Aber noch eins geschah in diesem Zusammenhang. Es wurde da auch der Fürst dieser Welt nach Johannes Kapitel 16, Vers 11 gerichtet. Der Fürst, der hier herrscht, und Bruder Gembruch hat es schon zum Ausdruck gebracht, dass die Mächte und Gewalten immer mehr auf diese Erde herabdrängen und herabgedrängt werden. Und es wird am Ende dieses Zeitalters das einmal in einer Generaloffensive dieses Feindes deutlich, dass hier der Fürst dieser Welt in diesem Äon eine Herrschaftsmöglichkeit hat, die allerdings dann auch bald zu Ende geht. Dieser Fürst ist grundsätzlich juristisch gerichtet und praktisch bei denen, die Christus Jesus vertrauen und ihm glauben. Dieser Fürst dieser Welt hat nur seine Macht in den Kindern des Unglaubens, in den Kindern des Ungehorsams. Wir dürfen dankbar sein, dass uns der Geist Gottes, denn der kann diese Tat Jesu Christi uns nur verdeutlichen und verherrlichen, dass da nach Johannes Kapitel 16, Vers 11 von Gott her gesehen, juristisch voll Genüge getan ist, dass dieser Fürst der Welt nicht mehr herrschen kann über den Kindern, die Jesus Christus gehören. Das muss, wie gesagt, der Geist Gottes uns deutlich machen und uns verklären. Es ist damit dem Vater auch Genüge getan, der ein Gott der Heiligkeit ist, ein Gott, wie er im Alten Testament dargestellt wird, der durch Engel ist das ja vermittelt worden, das Gesetz darstellte, damit jeder auch erführe, was es heißt, diesem lebendigen Gott gegenüber verpflichtet zu sein. Wir wissen auch, dass dieser Weg des Gesetzes nicht zum Ziel führte. Und darum dürfen wir in dieser Zeit erleben, dass Jesus Christus sich dahingab, auf das durch sein Blut für uns der Weg ist, geebnet in das Allerheiligste hinein. Das, was dem hohen Priester nur einmal vergönnt war, ins Allerheiligste am großen Versöhnungstag zu gehen, das ist uns heute möglich durch das Opfer Jesu Christi. Als Jesus starb am Kreuz auf Golgatha, hat Gott bekundet, dass der Weg nun frei sei ins Allerheiligste, als der Vorhang im Tempel zerriss von oben an. Und das ist für uns diese herrliche Möglichkeit, hineinzukommen in das Allerheiligste. Ist uns das immer wieder neu bewusst, welches Vorrecht wir Kinder Gottes haben. So viel zu diesem objektiven Geschehen am Kreuz auf Golgatha, zu diesem objektiven Heil, zu dem, was Jesus Christus für uns erworben hat. Nun wissen wir, dass die ganze Welt versöhnt ist, dass Gott Genüge getan ist, dass das Gotteslamm uns versöhnt hat, aber praktisch hat von uns im Augenblick keiner davon etwas, wenn er nicht selber Zugang findet zu diesem objektiven Heil. Das ganze Heilsgeschehen hat immer zwei Seiten. Dieses objektive Heil in Christus Jesus, das das Grundlegende ist. Das, was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha, das, was uns diesen Zugang zum Vater ermöglichte, aber auch das andere, das wir nun, das unsere dazu tun, um dieses Heils teilhaftig zu werden. Sagte mal jemand ganz drastisch, was nützt uns ein objektives Kotelett, wenn ich Hunger habe und nicht zugreife? Wir müssen selber diesen Schritt hintun zu Jesus Christus. Allerdings wissen wir auch, und das möchte ich nochmal betonen, ist die andere Seite, es kommt niemand zum Sohne, es ziehen denn der Vater. Und das ist das eigentliche Heils- und Gnadengeschehen, aber auch unsere Aufgabe ist es, hier den Schritt zu tun hin zum Vater, zu Jesus Christus, der uns erlöst hat. Und nun wollen wir den zweiten Aspekt hinzunehmen, was nämlich geschehen muss, damit wir dieses Heils teilhaftig werden. Und dazu lese ich Johannes Kapitel 5, die Verse 22 bis 24. Da heißt es, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohne gegeben, auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Hier wird wiederum bezeugt, dass die Grundlage ewigen Lebens und des Heiles der Opfertod Jesu Christi ist. Hier wird bekundet, dass ein für allemal ein grundlegendes Geschehen ist, durch das, was am Kreuz auf Golgatha sich in dem Tode Jesu dokumentierte. Aber hier wird auch deutlich, dass dieses Heilsgeschehen dem nicht nützt, der nicht glaubt. Wer aber glaubt und wem der Heilige Geist das aufschließt, der ist durch solchen Glauben vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und zwar zu einem Leben, das weit mehr ist als dieses physische Leben. Es ist ja so, dass der größte Teil der Menschen, wir haben jetzt etwa 3 Milliarden, auf dieser Erde lebt, nur physisch, ohne ewiges göttliches Leben. Und von Gott her gesehen sind diese Menschen tot, weil sie für das Reich Gottes im Augenblick keine Bedeutung haben. Eine erschütternde Feststellung. Wer aber glaubt, wie die Schrift sagt, oder wie es in Johannes Kapitel 3, Vers 16 bekundet wird, der darf wissen, dass ewiges Leben hier in ihm bleibend ist. Und nun jetzt etwas Entscheidendes, der kommt nicht ins Gericht. Wer möchte schon gern etwas mit Gericht zu tun haben? Ich glaube niemand. Ich habe einmal etwas mit dem Gericht zu tun gehabt, als mein Vorgänger im Schuldienst sich an Jungen und Mädchen vergangen hatte und ich musste dann, der Betreffende war inzwischen vom Dienst suspendiert, über diese vernommenen Kinder etwas aussagen im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit. Es war ein erschütterndes Geschehen, wo zum Teil 13-, 14-Jährige erstmalig mit diesen schmutzigen Dingen konfrontiert wurden. Also mit dem Gericht etwas zu tun zu haben, ist immer eine schlimme Angelegenheit. Aber eins müssen wir uns vom Worte Gottes hier sagen lassen. Irgendetwas mit dem Gericht wird jeder zu tun haben. Und wer hier sich nicht selber richtet und durchrichten lässt, der kommt ins Gericht. Aber wer hier an Jesus Christus glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht mehr ins Gericht. Er hat allerdings dann an sich dieses Selbstgericht vollziehen lassen. Und hiermit wird deutlich, dass dieses Selbstgericht es zu tun hat mit dem Gericht Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Was der Geist Gottes dem Menschen, der zum Glauben kommt, aufschließt, ist zuerst dies: Ich bin verloren. Ich gehöre ins Gericht. Wehe mir, ich vergehe, so musste Jesaja erkennen. Und jeder, der mit der Heiligkeit des lebendigen Gottes in Berührung kommt, der kommt innerlich in diese Situation hinein: Ich vergehe, ich bin verloren. Haben wir das alle einmal durchkostet und durchlebt? Wenn das nicht wesensmäßig bei uns geschieht, dann erleben wir nur eine intellektuelle Bekehrung oder eine gefühlsmäßige oder eine, die irgendwie auf Drängen von außen zustande kommt. Und das ist ja heute die Gefahr bei der Verkündigung, dass der Mensch nicht mehr mit dem lebendigen Gott konfrontiert wird, sondern auf alle mögliche Art und Weise irgendwie religiös fromm wird. Psychologische Maßnahmen können nicht eine solche Begegnung mit Gott ersetzen. Und wir können keine Bekehrung machen. Wenn wir das machen, werden wir feststellen, dass die Betreffenden nach einer bestimmten Zeit wieder abfallen. Möchte darum Gott uns Gnade geben, dass wir wirklich durch dieses Selbstgericht hindurchgehen, mit dem lebendigen Gott konfrontiert werden und dabei zuerst erkennen, wir sind verlorene Menschen. Es fällt besonders schwer, wenn man fromm aufgewachsen ist und wenn man nicht in grobe Sünden hineinfällt. Jesus hat das immer wieder bezeugt, dass gerade die Frommen es schwer haben, sich im Lichte Gottes zu sehen. Darum brauchen wir dies. Wir brauchen dieses Selbstgericht, gerade dann, wenn wir aus frommen Elternhäusern herauskommen. Nur wer erkennt, ich möchte es nochmal sagen, dass er verloren ist, der wird diesen Tausch an sich erleben. Jesus starb für mich. Ich gehörte ans Kreuz. Ich darf nun frei sein, weil er das Lösegeld für mich ist. Sie kennen sicher, und damit will ich es nochmal veranschaulichen, dieses Beispiel, was Kurt Koch in einem seiner Bücher gebracht hat, wo in Russland in einem Gefangenenlager einer für den anderen in den Tod ging. Und das hatte folgende Bewandtnis. In diesem Gefangenenlager kam etwas vor und die russische Lagerleitung hatte bekundet und verkünden lassen, wenn das nochmal passiert, dann werden wir hart durchgreifen. Und wieder kam da etwas vor, alle mussten antreten, es wurde abgezählt und jeder Zehnte sollte erschossen werden. Und da stand, sagen wir, auf Nummer 10 ein Familienvater mit mehreren Kindern, der dazu verurteilt war, erschossen zu werden. Und auf Nummer 9 neben ihm stand ein junger Mensch, ledig, ohne Familie. Und dieser junge Mann nimmt diesen Tausch vor mit dem Familienvater. Und der hat das an sich geschehen lassen. Er ging in den Tod für seinen Kameraden und er ist dann, dieser Familienvater, nach dem Kriege nach Hause gekommen. Er war frei, weil ein anderer für ihn in den Tod ging. Ein kleines Abbild für das, was Jesus Christus getan hat, der für uns in den Tod ging. Wir müssen nur für uns diesen Tausch vollziehen lassen und müssen erkennen, dass wir Todgeweihte sind. Und das ist ja das Merkwürdige, dass das eben Milliarden von Menschen nicht registrieren, dass sie auf der Todeslinie laufen. Und ich habe den Eindruck, dass das auch die Zeit der Verführung in der Endzeitsituation ist, dass viele Menschen irgendwie fromm werden, aber nicht wirklich hindurchstoßen bis zum Kreuz, wo unsere eigentliche Verurteilung geschehen ist. Meine Schwiegermutter, die irgendwie fromm ist, religiös ist, sagte mir jetzt neulich, dass sie eine große Bewunderung habe für die Zeugen Jehovas, die von Haus zu Haus gehen und die es wagen, sich mit dem Wachturm an die öffentlichen Plätze zu stellen und da diesen Wachturm anbieten. Es gehört schon etwas dazu, das habe ich auch unterstützt. Aber ich habe auch zum Ausdruck gebracht, wie sehr der Mensch auch hier aus frommen, egoistischen Motiven heraus etwas tun kann, denn sie wollen ja nachher im tausendjährigen Reich die Besonderen sein, die dann als alleinige Gruppe über alle anderen herrschen und regieren. Die glauben, dass sie jetzt ohne Tod da hineinkommen durch ihre besondere Leistung. Dass sie mit frommen Mitteln und Möglichkeiten sich da etwas zu erwerben suchen. Und das ist ja immer wieder das alte Problem bei denen, die religiös sind, dass sie sich etwas verdienen wollen, ohne ans Kreuz zu gehen. Und das muss auch uns, denen, die wir auf dem Wege sind, immer wieder deutlich werden, dass wir nichts anderes als den Tod verdient haben und nur aus Kreuz und Auferstehung heraus unsere Kraftquelle haben können. Darum ist so wichtig, dass wir immer wieder neu in dieses Selbstgericht hineingehen und erkennen, dass auf der Basis des Gerichtes am Kreuz auf Golgatha wir uns durchrichten und durchlichten lassen können. Denn nach 1. Johannes 1, Vers 7 haben wir nur so viel Vergebung und Gemeinschaft, als wir bereit sind, in das Licht Gottes hineinzutreten. Durchlichten und Durchrichten hängt zusammen. Und Erfassen des Lebens und Heils ist dann die entsprechende Konsequenz. Wir haben nur so viel praktisches Leben, als wir da hineingehen ins Licht. Und nicht, wie manche meinen, wie viel an Erkenntnis theoretischer Art wir haben. Das ist wunderbar, wir brauchen diese Erkenntnis, die ist wichtig. Wir brauchen eine gesunde Lehre, wir brauchen die prophetische Lehre, aber es nützt uns im Endeffekt nichts, wenn wir nicht praktisch ins Licht hineingehen und uns durchrichten und durchlichten lassen. Das gehört unbedingt dazu und das betone ich auch immer wieder. Und wir müssen es uns gegenseitig sagen, damit wir nicht einmal enttäuscht werden, dass wir nicht aufgrund unserer Erkenntnis dann vor Gott erscheinen. Wie hat es der Bruder Heck gesagt, das sind die Leute mit Kopfnummer 78 und Schuhgröße etwa 30. Nicht? Da stimmen Lehre und praktisches Leben nicht überein. Bei Gott sollen Theorie und Praxis original aufeinander bezogen sein. Darum sagt die Schrift ganz klar, wer an ihn glaubt, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist ein ständig neuer Prozess. Es ist einmal ein Generalanfang, aber auch ein stets neu sich durchrichten und durchlichten lassen. Und in 1. Korinther Kapitel 11 sagt das der Apostel Paulus im Zusammenhang mit dem Abendmahlsgenuss ganz klar. Wer unwürdig isst und trinkt, der nimmt das zum Gericht. Und da wird sogar dieses Gericht schon in diesem Leben sichtbar in Form von Schwachheit, Krankheit und sogar frühem Tod. Und dann sagt er bezeichnenderweise, wer sich selber richtet, kommt nicht ins Gericht. Auch hier schon. Ich bin überzeugt, dass Gott uns sehr oft vor manchen Züchtigungen bewahren könnte, wenn wir uns nach Psalm 32, Vers 8 mit seinen Augen leiten ließen. Da klagt ja der Psalmist, seid nicht so störrisch wie die Maultiere, dass ihr Zaumzeug und Zügel nötig habt. Ich sage es mit meinen eigenen Worten. Selber durchrichten lassen heißt, dass wir unter die Führung des Geistes Gottes kommen. Damit wird nicht gesagt, dass wir nicht in Leiden hineinkämen, aber die Leiden sind dann anderer Art als die um des Ungehorsams willen. Wir wissen auch, und das hängt auch hier mit der Frage des Selbstgerichts zusammen, dass Gott manchmal hier schon ganz drastisch richtet. Wir sollen zwar vorsichtig sein im Urteil, aber hier und da kann man es direkt als ein solches Ergebnis sehen. Sehen Sie, wenn jener Bauer
zornig wird, weil die Kartoffeln in diesem Jahr so klein geraten war und er eine solche Kartoffel nimmt und sie voller Wut gen Himmel schleudert und einen Fluch ausspricht und er kurze Zeit darauf durch einen Herzschlag stirbt, dann wird den Angehörigen und denen, die dabei sind, deutlich, das ist eine Folge dieses frevelhaften Verhaltens.
Oder wenn ich da lese in einem Traktat, dass ein junger Mann auf einem Bau, als er von einem gläubigen Mann angeboten bekommt, eine Schrift, er sich lustig macht, lästert und spottet und er kurze Zeit darauf mit einer Starkstromleitung in Berührung kommt und in großer Lebensgefahr steht, dann wird auch hier der Zusammenhang deutlich. Oder ich will es noch drastischer an einem Beispiel erläutern, als kurz nach der russischen Revolution russische Soldaten, die in einem offenen Waggon saßen, gotteslästerliche Lieder sangen und dann ein Sturm über die Lande hinwegfegte und ein Eisenbahnunglück folgte, sodass etliche dieser Soldaten auf der Stelle tot waren, dann ist klar, dass hier solche Zusammenhänge da sind. Wir müssen nur immer vorsichtig sein, dass wir uns nicht überheben, denn so mahnt ja der Herr Jesus seine Zeitgenossen. Und er sagt den damaligen Juden, wenn ihr euch nicht bessert, dann wird es euch auch so ergehen wie jenen zu Sodom und Gomorra. Und das ist immer die Mahnung des Geistes Gottes an uns. Darum sollen wir uns zuerst durchrichten lassen, damit wir in der rechten Demutshaltung stehen. Und das Letzte, was mit diesem zweiten Aspekt zusammenhängt, nämlich mit dem Selbstgericht, mit der subjektiven Seite, heißt darum auch, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das heißt nicht, dass wir nicht urteilen sollen, nicht prüfen sollen, aber wir sollen das Kritisieren aus unserem Hochmut heraus sein lassen. Ich denke an einen Bruder, der in seiner Gemeinde miterlebt, dass eine Schwester sich den Arm brach und er so bei sich dachte, na, was wird die denn nun wieder da für dummes Zeug angestellt haben? Was wird denn wieder der Grund dafür gewesen sein, dass Gott sie so in Zucht nehmen musste? Kurze Zeit darauf passiert ihm dasselbe und da hatte er Muße darüber nachzudenken. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Möchte Gott uns schenken, dass wir in der rechten Weise uns in die Demutshaltung hineinführen lassen, die Gott von uns erwartet, damit wir immer wieder schätzen lernen, was denn das ganze Opfer Jesu Christi bedeutete seinerzeit, als Jesus starb für uns, und was dieses Opfer auch heute noch für uns bedeutet. Denn aus diesem Opfer heraus haben wir allein das Leben. Was wir haben, haben wir aufgrund des Opfers Jesu Christi. Das muss uns immer wieder deutlich werden. Und darum noch einen Hinweis vom Alten Testament her. Deswegen musste so viel Blut schon fließen, so viel an Opfertieren. Und wenn man liest, wie zigtausende von Opfertieren geschlachtet wurden, als Salomo den Tempel einweihte, dann wird klar, ohne Blutvergießen keine Versöhnung. Und es prägte sich damals etwa auch schon einem Kinde ein, wenn es sich vergangen hatte, wenn es Schuld aufzuweisen hatte, wenn da ein unschuldiges Lamm für die Sünden dieses Kindes dahingegeben wurde. Und wenn dieses Kind miterlebte, wie da ein solches Lämmlein geschlachtet wurde, das hat sich da wohl eingeprägt. Möchten wir dessen immer eingedenk sein, dass Gottes Heiligkeit es erwartete, erforderte, dass Leben dahingegeben wurde, damit andere frei wurden. Und darum diese beiden ersten Aspekte, Gottes Heil in Jesus Christus, das objektive Heilsgeschehen, dieses Gericht am Kreuz auf Golgatha, das subjektive Geschehen, was bei uns da sein muss, unsere Selbstdurchrichtung im Selbstgericht, damit wir des Heiles, des Lebens Gottes teilhaftig werden. Und nun zu dem Dritten. Es heißt nun aber in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10, wir müssen alle offenbar werden. Luther hat übersetzt vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Aber wie stimmt das mit dem Wort aus Johannes 5 überein, wo es heißt, wer an Jesus Christus glaubt, kommt nicht ins Gericht? Nun, nach dem Urtext heißt das Wort Bema Christu so viel wie Preisrichterbühne, Richterbühne oder Preisgericht. Es geht da nicht um verloren werden oder errettet werden, sondern wenn die Gemeinde entrückt wird und sie dargestellt wird dem Vater ohne Flecken und Runzel, wird hier auch offenbar, wie wir auch als Gläubige gelebt, gehandelt und gedacht haben. Da wird bis in die feinsten Gedankengänge hinein deutlich, welche Motive in unserem Leben, im Handeln und im So-Sein unserer Verhaltensweise entscheidend waren. Wir müssen alle da offenbar werden. Hier geht es darum, was wir nach dem Empfang des Lebens aus Gott mit dem gemacht haben, was Gott uns nun anvertraut hat. Ich möchte dazu heranziehen die Stelle aus 1. Korinther Kapitel 3, wo der Apostel Paulus sagt, dass ein anderer Grund, nämlich Jesus Christus, nicht gelegt werden kann. Und dass die, die an diesen Jesus Christus glauben oder auf diesem Grunde aufbauen, nun aber auch verschiedenartig aufbauen können. Auch im Dienst für den Herrn. Und dass das Ergebnis sein kann, Holz, Heu, Stoppeln einerseits oder Gold, Silber, Edelsteine andererseits. Holz, Heu und Stoppeln wachsen auf natürlichem Boden. Es geht manchmal sehr schnell, im Frühjahr oder im Sommer, dass da Gras wächst und sehr bald zu Heu wird. Und so kann es auch in unserem Leben, im Leben derer, die Jesus Christus aufgenommen haben, sehr schnell zu einem sichtbaren Erfolg werden, aber das Ganze ist nicht gekennzeichnet durch das Glaubensleben durch den Heiligen Geist. Eigenes. Es geschieht vieles im Namen Jesu, aber es ist nicht gewirkt aus dem Glauben heraus. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir aus Begeisterung oder eigenem heraus meinen, die Gemeinde Gottes bauen zu können. Gold, Silber, Edelsteine, das hat seine Zeit. Unter Druck und Hitze ist das entstanden. Und oft verborgen vor den Menschen. Das Eigentliche, was Frucht bringt, wird in der Stille, in der Tiefe gewonnen und dort geboren. Was wir nicht von Gott her empfangen haben, hat keinen Ewigkeitswert. Und das alles wird offenbar dann, wenn die Gemeinde entrückt ist und vor diesem Preisrichterstuhl Jesu Christi offenbar wird. Es ist uns, die wir heute in der Welt der Technik leben, nicht mehr allzu schwer, dass wir uns vorstellen können, wie so etwas vor sich gehen mag. Man kann durch Film vieles aufzeichnen. Man kann das, was gesagt ist, aufnehmen per Tonband und beliebig oft und zu einer späteren Zeit wieder darstellen. Und es ist Gott ein kleines, auch das Verborgene des Herzens offenbar zu machen. Darum ist es so entscheidend, dass wir in dieser Zeit uns, und ich erinnere wieder an den zweiten Aspekt, durchrichten und durchlichten lassen. Das, was ins Licht hineingestellt wird hier, das wird dann nicht mehr offenbar. Und wir dürfen dankbar sein, dass Gott die Gemeinde dazu gesetzt hat, dass sie freiwillig durch den Geist Gottes gedrängt, getrieben, immer wieder ins Licht sich hineinstellt. Und ihr Lieben, das ist ja die Not, dass in gläubigen Kreisen leider so viel Unstimmigkeit auch da ist. Schon zur Zeit der Entstehung der urchristlichen Gemeinden war das so. Dass Lüge vorhanden ist, dass das Reden hinter dem Rücken da ist, dass viele Sünden, die auch in der Welt vorkommen, leider auch in der Gemeinde noch da sind. Das wird dann ein schmerzliches Erwachen sein, wenn die Gemeinde da vor dem Bema Christu ganz offenbar werden muss. Welche Beschämung. Darum sollten wir hier diese Gnadenzeit noch ausnutzen, um uns reinigen zu lassen. Vergebung und Heiligung, ich habe es bereits gesagt, nach 1. Johannes 1, Vers 7, nur in Verbindung mit dem ins Licht treten. Es ist nicht damit geschehen, dass wir so pauschal am Tagesende sagen, Herr, vergib, die Augen schließen und nicht daran denken, auch Dinge zu bereinigen mit anderen, die göttlich bereinigt werden müssen. Er will uns die Seinen darstellen ohne Flecken und Runzeln. Das geschieht. Und was wir hier ins Licht stellen, das bringt viel ein für die Ewigkeit und wird dann nicht durchs Feuer verzehrt werden. Der Heilige Geist, der jetzt schon die Eigenschaft des Feuers besitzt, will uns hier durchrichten und durchlichten, wohl uns, wenn wir dem Geiste Gottes Raum geben. Der Geist Gottes vergewaltigt nicht. Nach 1. Thessalonicher Kapitel 5 kann er gedämpft werden. Er kann betrübt werden. Er kann sich sogar zurückziehen. Möchten wir hier ihm Raum geben und die Herrschaft einräumen für unser ganzes Leben? Das so viel zu diesem dritten, dem Bema Christu nach 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10 und in Verbindung mit 1. Korinther 3. Es wird offenbar werden in unserem Leben dort vor dem Richterstuhl Christi, wie wir gedacht, gehandelt, gelebt haben. Und nun ein vierter Aspekt zu diesem Thema Gericht. Jetzt greifen wir zurück auf Joel Kapitel 3, Vers 7 oder nach dem Luthertext ist es 4, Vers 2. Da heißt es, ich will alle Nationen zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen daselbst rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Nationen zerstreut haben und sich in mein Land geteilt haben. Hier auf dieser Erde wird trotz der irdischen Justiz nur der geringste Teil der Ungerechtigkeit gesühnt und ins Licht gestellt. Und vieles, was sich hier vor irdischen Gerichten vollzieht, das ist nur einseitig. Denken wir einmal daran, wie hier in Deutschland nach dem letzten verlorenen Krieg sich die Alliierten über die sogenannten Kriegsverbrecher nun angemaßt haben, zu richten und wie sie hier Dinge verurteilt haben, die sie heute selber praktizieren. Ich will, verstehen Sie bitte recht, nicht diese Kriegsverbrecher in Schutz nehmen. Wir wissen, dass das Nazi-Regime viel Schuld auf sich geladen hat. Aber was nach dem Krieg geschah und was auch die Alliierten getan haben, das ist bisher nicht vor einem derartigen Tribunal ins Licht gestellt worden. Darum dürfen wir wissen, dass auch Gott einmal alle Völker richten wird. Und hier in diesem Zusammenhang vollzieht sich dieses Völkergericht unter dem Gesichtspunkt, wie diese Völker sich Israel gegenüber verhalten haben. Ich habe den Eindruck, dass es der Bundesrepublik Deutschland deswegen nach dem Kriege seit 1948 relativ so gut ging, weil wir Regierungen hatten, die Israel unterstützt haben. Es ist durchaus eine Parallele zu sehen. Geteiltes Deutschland, geteiltes Israel nach dem Krieg. Geteilte Hauptstadt Berlin hier, lange Zeit geteiltes Jerusalem dort. Wir wissen aber auch, dass sich seit einiger Zeit auch hier in der Bundesrepublik ein Wandel anbahnt gegenüber dem Verhalten Israels. Und Schuld daran ist die wirtschaftliche Situation und das Öl aus der Tiefe. Das Öl aus der Tiefe im Gegensatz zu dem Öl des Heiligen Geistes von oben. Und wir wissen, dass Israel je länger, je mehr von allen Völkern verlassen wird. Das einzige Land, was noch aus wirtschaftlichen und politischen Erwägungen hinter Israel steht, sind die USA. Aber auch da machen sich schon Stimmen laut, die nicht mehr die aktive Unterstützung der USA wie bisher Israel gegenüber fordern. Wir wissen, dass es nach Sacharja 14 so weit kommen wird, dass einmal alle Nationen in Israel, in Jerusalem ziehen. Und dass dieses Volk noch einmal in große Not und Bedrängnis kommen wird, dann allerdings, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann, wenn nun Jesus Christus als der verheißene Messias sich diesem Volk offenbart und Israel erkennt, das ist ja der, in den wir gestochen haben. Und das ist dann auch das Thema der Offenbarung. Ich kann im Einzelnen darüber jetzt nichts sagen, möchte nur das Völkergericht in diesem Zusammenhang sehen. Dann werden alle Völker der Erde gerichtet, wie es hier in Joel Kapitel 3, Vers 7 heißt, oder 4, Vers 2, nach der lutherschen Einteilung der Kapitel. Und das ist das Gericht auch, was der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 25 anführt. Da wird übrigens auch ganz deutlich in diesem Zusammenhang von dem Völkergericht gesprochen. Viele werden sich sicher schon gewundert haben, wenn der Herr Jesus als entscheidendes Kriterium für die Scheidung der Schafe von den Böcken ansieht, das Verhalten zu den geringsten der Brüder. Da ist vom Glauben überhaupt nicht die Rede. Was ihr getan habt, einem der geringsten unter den Brüdern, das habt ihr mir getan, und deswegen werden sie als Schafe bezeichnet und dürfen dann eingehen in das Reich Gottes. Es wird ganz deutlich aus diesem Zusammenhang, dass es sich um jenes Völkergericht auch handelt. Matthäus 25, die Verse 31 und 32 bekunden das ganz klar. Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Völkergericht, Entscheidung hier nach dem Gesichtspunkt, wie sich diese Völker zu Israel gestellt haben, namentlich in der letzten Zeit. Und diejenigen, die also Israel, es werden wahrscheinlich dann diejenigen sein, die in anderen Regionen lebten, vielleicht in Afrika, in Asien, die aber gegen Israel gezogen sind, werden nicht teilhaftig dieses Königreichs Jesu Christi. Das ist das vierte Gericht, der vierte Aspekt, Völkergericht. Und nun das letzte Gericht, das sogenannte Endgericht oder Gericht vor dem weißen Thron nach Offenbarung Kapitel 20. Ich lese da nach der Konkordantenübersetzung einmal die Verse 11 bis 15. Da sieht Johannes Folgendes. Ich gewahrte einen großen weißen Thron und den, der oben auf ihm sitzt, vor dessen Angesicht floh die Erde und der Himmel, und keine Stätte ward ihnen gefunden. Und ich gewahrte die Toten, die Großen und die Kleinen, stehend angesichts des Thrones. Und Rollen wurden eröffnet, und eine andere Rolle ward geöffnet, die da ist des Lebens. Und es wurden gerichtet die Toten aus dem, was geschrieben ist in den Rollen, nach ihren Werken. Und es gibt das Meer die Toten her, die in ihm sind, und der Tod und das Ungewahrte geben die Toten her, die in ihnen sind. Und sie wurden verurteilt, an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Ungewahrte wurden geworfen in den See des Feuers. Dieser Tod ist der zweite, der See des Feuers. Und wenn jemand nicht gefunden ward in der Rolle des Lebens geschrieben, der ward geworfen in den See des Feuers. Das ist also dieses Gericht vor dem weißen Thron. Und es wird uns einst deutlich, dass es kein Leben gibt ohne Tod. Wohl uns, und jetzt komme ich noch einmal auf die ersten beiden Gerichtsarten zurück, wohl uns, wenn wir hier haben durch den Heiligen Geist erkennen können, dass wir von Natur aus des Todes schuldig sind und durch den Opfertod Jesu Christi uns hereinnehmen lassen in das göttliche Leben. Dass wir diesen Tausch haben an uns vollziehen lassen. Er starb für uns, wir sind erlöst und frei. Was ist das für ein Vorrecht, dass wir als Gläubige das hier erkennen können? Versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Wer hier diesen Tod an sich nicht vollziehen lässt, nicht hineingeht nach Römer 6 in den Tod des Christus, und sein Leben nicht in den Tod gibt, auch das Leben seiner Seele nicht, der wird dann diesen Tod erleben. Das ist ein zwangsweiser, dieser zweite Tod. Dieser Tod, der sich vollzieht in einem furchtbaren Gericht, in dem Feuer dieses Gerichtes, in dem Feuersee, dieses Gericht war ursprünglich nur bestimmt für den Satan und seine Anhänger. Aber wer unter der Herrschaft des Fürsten dieses Kosmos bleibt und trotz der Gerichte, die Gott auch an allen Menschen vollziehen wird hier, denn er richtet zwei oder dreimal und ruft ganz deutlich, wer trotz dieser Gerichte sich nicht durchrichten lässt, der wird dann zwangsweise mit dem Fürsten dieses Kosmos das Gericht erleben müssen. Und das wollen wir auch nicht verharmlosen, dieses Gericht, wenn wir auch um den herrlichen Ausgang aller Wege Gottes wissen und wissen, dass Gottes Endziel nicht Gericht ist um des Gerichtes willen, sondern Gerichte sind Selbstzweck, Gott richtet darinnen nicht hin, sondern her. Aber Bruder Heller hat mal gesagt, halte einmal eine Sekunde lang deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze und du verspürst etwas von diesem Feuergericht. So wollen wir auch diese Gerichte nicht bagatellisieren, sondern sie auch ernst nehmen. Und wenn auch Gott sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, dann dürfen wir diese Gerichte Gottes nicht verkleinern. Das sagt dieser Text ganz deutlich. Darum aber haben wir noch frohe Botschaft zu verkündigen. Wir leben in der Gnadenzeit, dass wir uns jetzt durchrichten lassen. Das möchte ich immer wieder betonen. Hier hinein kommen alle, die in den verschiedenen Äonen bis zu dieser Zeit, wenn wirklich das Ende dieser Welt gekommen ist, sich nicht haben ins Leben hineinnehmen lassen. Die erste Gruppe, die ganz ins Leben hineingezeugt wird und Sohnschaft erhält, ist die Gruppe, die in diesen Tagen herausgelöst wird aus dem Weltzusammenhang. Ist die Gemeinde der Erwählten, sind die lebendigen Glieder des Leibes des Christus. Die zweite Gruppe, die dann hinzukommt,
ist die Erstauswahl aus Israel. Wohl jene 144.000
sind nicht die Zeugen Jehovas oder die Neuapostolischen oder andere Sekten, denn es steht klar in der Offenbarung, dass es jeweils 12.000 aus den 12 Stämmen Israels sind. Dann kommen noch andere hinzu aus Israel, auf das ganz Israel errettet wird und Israel der Erstling unter den Völkern ist. Im tausendjährigen Reich kann dann dieses Volk Israel missionieren. Und es werden auch dann wieder aus den Völkern solche gewonnen, die in dieser Zeit das Heil nicht angeboten bekommen haben. Dann erst am Ende dieses tausendjährigen Reichs wird diese Erde untergehen. Dann ist der Weltuntergang. Wie lange wird also diese Welt noch mindestens bestehen? Ich glaube, 1007 Jahre sicher noch. Es muss also erstmal die letzte Jahrwoche kommen und dann noch das tausendjährige Reich sich hier darstellen. Und am Ende dieses Zeitalters, wenn diese Erde und der sichtbare Kosmos vergehen, dann wird Gott Gericht halten. Und wir sind dazu gesetzt, weil wir uns haben selber hier durchrichten lassen, mitzurichten. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Ich möchte aber nur mal sagen, wir können sie dann vollziehen, wenn wir uns haben hier in das Gericht mit hineinnehmen lassen. Bleiben wir die Alten. Die alten Menschen werden wir nicht richten können, weil wir dann nicht den göttlichen Maßstab haben. Ich habe einen Bruder kennengelernt, der das Wort Gottes verkündigte, der mit seinem Nachbarn in Streit geriet und dann vor ein irdisches Gericht ging. Und als die letzte Gerichtsverhandlung sein sollte und er zum Bahnhof ging, da ist er auf dem Bahnhof, er kam noch nicht mal bis zu diesem Gericht, wo diese Entscheidung fallen sollte, tot zusammengebrochen. Ein furchtbares Gericht, das da Gott hatte vollziehen lassen an einem, der wohl etwas erfahren hatte von der Gnade Gottes, aber nicht sich hier völlig ins Gericht Gottes hineinnehmen ließ. Erschütternd. Da wird einer nicht mit zurechtbringen helfen können und wird nicht mit richten helfen können. Nur dann, wenn wir das hier gelernt haben. Das ist eine Aufgabe, die Gott uns mitsamt den lebendigen Gliedern des Leibes Christi hat in seiner wunderbaren Weisheit als Aufgabe gegeben. Hier im Endgericht, nun wird einmal alles bisherige Leben auf dieser Erde wieder vor ihm erscheinen müssen. Wie wird das zugehen? Mit dem Verstande nicht zu begreifen. Ob da Menschen umgekommen sind in furchtbaren Katastrophen oder auf hoher See ums Leben gekommen sind. Das Meer wird die Toten wieder hergeben müssen und jeder verborgenste Winkel hier auf dieser Erde wird sich dem Machtruf Gottes nicht entziehen können. Jeder wird vor ihm einmal erscheinen müssen. Das hat ein gläubiger Theologieprofessor auf die Frage seiner Studenten, wie das denn zugehen könne, einmal so demonstriert, indem er in seinen Vorlesungsraum hereinbrachte Eisenfeilspäne und Holzspäne durcheinander gemengt. Und er ihnen sagte, wie können wir das trennen? Nun, wir wissen, mit einem Magneten ist das ganz einfach möglich. Und er demonstrierte diesen Studenten, wie schon durch tote Materie eine solche Kraft ausgehen konnte, dass hier alle Eisenfeilspäne von der gleichen Struktur und Substanz des Magneten angezogen wurden. Und wenn schon das wurde in dieser Demonstration deutlich, mit toter Materie möglich ist, wie viel mehr wird der lebendige Gott alle vor seinen Thron zitieren können? Hier vor dem weißen Thron geht es dann um errettet werden und verloren werden. Die Gemeinde Jesu Christi ist mindestens 1000 Jahre vorher entrückt und ist durch Selbstgericht und durch das Gericht vor dem Preisrichterstuhl Christi umgestaltet worden, ganz ins Bild Jesu, ohne Flecken und Runzeln. Hier werden die Menschen
sich vor Gott verantworten müssen.
Und es wird einmal alles gerichtet werden. Da wird auch die kleinste Ungerechtigkeit, die hier zu Lebzeiten auf dieser Erde nicht gesühnt wurde, ins göttliche Licht hineingestellt. Und wir dürfen dessen gewiss sein, Gott wird einmal gerecht richten. Und er wird dann auch abwischen alle Tränen, auch die Tränen, die vergossen wurden, um der Ungerechtigkeit willen. Und das heißt, von den Tagen dieses zu Ende gehenden Äons, dass die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Merken wir nicht schon, wie jetzt das Recht gebeugt wird, auch unter dem Druck gewalttätiger Leute und wie Anarchisten oder andere Extremisten versuchen, die Justizbehörden einzuschüchtern und wie, das habe ich etwa von Frankfurt gehört, die Juristen es kaum noch mehr wagen, harte Urteile zu fällen, weil sie um ihr Leben fürchten müssen. Gott wird einmal alles ins rechte Licht rücken. Und da dürfen wir dankbar sein, dass er den richtigen Maßstab findet, dass er weiß, was jeder Einzelne dann im Gericht zu erleiden, zu erdulden hat. Wir dürfen uns freuen, wenn wir als Gläubige in die Zukunft blicken dürfen. Aber nur dann, das möchte ich immer wieder sagen, wenn wir hineingetreten sind ins Licht. Haben wir nicht schon erfahren, wie unsere Kinder, wenn sie irgendetwas uns gegenüber verschleiern wollen, nicht den Mut haben, uns klar anzusehen? Wir merken das, wir haben noch eine kleine Fünfjährige, wenn sie aus dem Kindergarten etwa kommt und es stimmt was nicht, sie kann uns nicht klar ins Gesicht schauen. Nur dann, wenn alles offen und rein ist, ist wieder ungetrübte Freude da. Und so sollte das bei uns auch sein. Ihr Lieben, mich erschüttert es oft, ich komme in manche Kreise hinein, mitzuerleben, wie hier und da doch in Gemeinden nicht diese Lichteshaltung da ist, weil die letzten Dinge vor Gott nicht geordnet sind. Wie sagt es Petrus einmal, weil sie die Reinigung der vorherigen Sünden versäumt haben, darum ist hier dieses Stagnieren da. Wir sollen wachsen hinein in den Christus und Gott wird uns mehr Herrlichkeit zeigen. Ich sage mir das selbst zuerst, dass ich immer wieder bereit bin, in das Licht Gottes hineinzutreten. Dass wir uns sagen lassen, dass wir uns durchrichten lassen, damit wir nicht einmal enttäuscht werden. Und was das Entscheidendere ist, dass wir nun endlich zu der Aufgabe hier heranreifen, die Gott für uns bereit hat. Es geht gar nicht zuerst darum, dass wir so ein bisschen selig werden, sondern dass wir dazu beitragen, dass durch unser Wesen, durch unser Sein, durch unser Handeln und Tun das Reich Gottes im weitesten Sinne gebaut wird, dass die Gemeinde Jesu Christi, die hier in diesem Zeitalter das entscheidende Organ ist, mitzuherrschen und zu regieren, endlich fähig und tüchtig wird, die Aufgabe von Gott gestellt zu erfüllen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Machtfülle des lebendigen Gottes heraus. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir erwählt und berufen. Erkennen wir diese wunderbare Aufgabe. Und darum habe ich auch dieses Thema mal in diesem Zusammenhang gewählt, das Thema vom Gericht. Wir merken eine ernste Botschaft, aber für uns auch ein frohmachendes Wort, wenn wir begreifen, dass das größte Gericht in Jesus Christus vollzogen ist, in dem, der unser Herr und Heiland und Erlöser ist. Und dass wir uns auf die Seite des Siegers stellen lassen. Das ist immer entscheidend, auch wenn es jetzt im Augenblick so aussieht, als ob der Feind die Oberhand behielte. Sehen Sie, wie manch einer hat sich während des letzten Krieges als führender Funktionär auf die Seite der Nationalsozialisten gestellt, noch in den Jahren 44 und musste dann erleben, ich bin auf der Seite des Verlierers. Und wie manch einer, der der Widerstandsbewegung angehört hat, hat den Zusammenbruch des nationalsozialistischen Reiches erlebt und hat erfahren, dass er letztlich auf der Seite des Siegers stand. Es ist also wichtig, dass wir wissen, Jesus Christus behält den Sieg, auch wenn der Fürst dieser Welt alle Anstrengungen unternimmt, das Ende dieses Äons katastrophal zu gestalten. Es wird einmal auch ein furchtbares Gericht noch, das habe ich nicht hier angesprochen, weil das zu weit führen würde, über die gehen, die am Ende dieses Äons sich vom Satan aufwiegen lassen. Wir wissen, dass nach der Offenbarung ein Drittel und ein Viertel der Menschheit noch ums Leben kommen wird, wenn die Zornesschalengerichte ausgegossen werden. Wir sind nicht gesetzt zu diesem Zorn nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9, sondern dazu, die Seligkeit in Christus zu ererben. Möchten wir das erkennen, das ist eine frohmachende Botschaft, ein prophetisches Wort, das auch ein Licht ist auf diesem Wege. Ich bin dankbar, dass wir diese Gnadenzeit, wie wir es vorhin schon hörten, noch haben dürfen. Möchten wir uns auferbauen lassen durch dieses Wort, und ich rechne damit, dass es nicht leer zurückkommt. Amen. Thank you.